Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu den Flaschen, der Sendereihe, in der ich mich mit Menschen hinsetze, um über Getränke zu reden, die aber seit Jahren im Wesentlichen daraus besteht, dass ich mit Christoph Raffelt sitze und wir über Wein reden und Sonstiges. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Hallo Chat, sag ich mal. Vielleicht sagt der Chat ja auch was. Ah ja, der Chat sagt möglicherweise auch was. Zumindest ist die
sagt
Sendung
zu. Sagt auch Hallo?
Der Chat sagt auch Hallo.
Dann ist ja gut.
Ich überlege gerade, wo fangen wir denn an? War ich unterwegs? War ich irgendwo unterwegs? Habe ich eine Gourmet-Reise gemacht?
Das weiß ich nicht.
Ja, doch, natürlich. Ich war in der Nähe von Regensburg in... wie heißt's denn? Wie heißt denn der Ort? Na, jedenfalls war ich bei Schneider und Sohn.
Ach, du warst Bier trinken.
Ich war Bier trinken, beziehungsweise war ich mit Georg Schneider dem Sechsten, habe ich ein Interview aufgenommen, was irgendwie cool ist, weil die heißen jetzt in der sechsten Generation Georg. Ich glaube, sein Sohn heißt auch Georg.
Ja, wenn schon, denn schon.
Ne? Und brauen halt Bier. Und das war, ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Also ist noch nicht veröffentlicht, gibt's erst im September.
Okay, das halt läuft für, dann über
Hock die Her Podcast ist es. Ja, ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Er hatte leider nicht viel Zeit, also wir haben nur ein Stündchen miteinander reden können. Aber das war wirklich sehr amüsant. Also es ist ein extrem lustiger, extrem offener Typ. Also ja, ist echt cool. Vor allen Dingen so die Geschichte, also weil irgendwie also außer Georg dem Ersten niemand so richtig drauf angelegt, Brauer zu sein. Und trotzdem ist es jetzt halt so eine Brauerdynastie geworden über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte dann mittlerweile schon.
Das ist eigentlich ganz witzig. Woran macht sich das fest?
Naja, also, irgendwie der Erste, der hat halt tatsächlich das Braurecht vom Hofbräuhaus gehabt. Also von dem Münchner Hofbräuhaus. Genau. Hat das dann auf irgendeine andere Brauerei übertragen und dann, wie war das? Dann gab es keinen männlichen Nachfolger, aber die Frau, die das Ding geerbt hat, die hat sich dann einen geholt, den geheiratet, der dann irgendwie, also ne, so pro forma Geschäftsführer war und so, ja, und so weiter. Und sein Vater wollte eigentlich Musiker werden, das hat aber dann doch irgendwie nicht geklappt. Und so sind die dann so nach und nach zu Brauern geworden. Ist echt ganz cool. Und hat dann so erzählt, wie er mal vor Jahren in den USA war. Jetzt habe ich vergessen, welche Brauerei das war, die er besucht hat. Also ist eine Brauerei besucht, die sich Microbrewery nennt. Dann meinte ich noch so, Microbrewery, hier stehen ja mindestens doppelt so große Tanks wie bei uns. Wie viel Hektoliter macht ihr denn? Und die so, ja, so 1 Million oder irgendwie sowas. Und er macht halt gerade mal 300.000 im Jahr. Kam dann auch zurück und hat seinen Leuten gesagt, okay Leute, wir sind eine Microbrewery.
Ja, aber man hat trotzdem cool. Eben den Eindruck, dass Schneider, weißt du, schon zu den Größeren gehört. Ne?
Ja, also, zumindest gehört es zu den... Zu den renommierteren, ne? Also was bei mir ja sehr lange gedauert hat, also weil so Schneiderweiße steht halt im Getränkemarkt zwischen was gibt's denn da noch so hier Erdinger und so diese bayerischen Standard-Weißbiere, die es so gibt. Und darum habe ich Schneiderweiße eigentlich immer ignoriert. Habe ich immer gesagt, ja, das kommt, das ist dieselbe Plaue, trinke ich nicht. Stellt sich raus, ist halt nicht so, ne? Also die haben halt richtig, richtig geiles Zeug im Angebot. Also selbst das Standard-Weißbier von denen ist ein Weißbier, das mir schmeckt und das ist schon relativ selten, dass mir ein Weißbier schmeckt. Also ich bin ja echt nicht so ein Bananenfreund.
Ja, und dann haben die halt eben alles mögliche andere da, ne? Die haben ja eigentlich, sind die ja die ersten gewesen, die tatsächlich in Deutschland praktisch den Craft, also das Craft-Bier, so wie wir das jetzt kennen, nach Deutschland geholt haben, ne?
Im Grunde. Also der macht halt ein, wie heißt es, Hopfenweiße nennt die sich. Und das ist im Grunde ein Weizen-IPA. Ja. Habe ich ihm auch gesagt, warum redet ihr da nicht drüber? Also ihr macht hier einen Weizen-IPA und redet nicht drüber. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was er geantwortet hat. Kann sich dann ja jeder anhören, ist ja für lau die Sendung und öffentlich und so. Aber echt cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Also auch so, dass ich dann hinterher dachte, so ich kann jetzt nirgendwo anders mehr Bier kaufen gehen. Der war so nett.
Ja. Ach, ich glaube, in der Szene gibt es insgesamt relativ viele nette Leute
auch. Sagte er auch. Also der sagte, es ist zwar ein extrem hart umkämpfter Markt, aber wenn man so auf Ebene von Braumeister zu Braumeister miteinander redet, dann merkt man die Konkurrenz nicht mehr, weil dann geht es irgendwie nur noch darum, geiles Bier zu machen und alle sind nett zueinander. Finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, und dann gibt's eben diese ganzen Collaboration Brews auch, ne, wo eben sich ein paar Leute zusammentun oder zumindest zwei zusammentun. Und so war das ja mit dieser Hopfenweißer auch, ne? Der hat sich ja mit Garrett Oliver zusammengetan, der diese Brooklyn Brewery führt. Und das ist halt so ein Flaggschiff in den USA für Craft Beer. Ne?
Kann gut sein, dass es sogar die genau. Brauerei war, die er besucht hat damals.
Ich denke mal fast, ja. Und der hat den Garrett Oliver dann eben nach Kelheim da geholt und die haben
Kelheim, so hieß es genau.
Ja, 2007 haben die dann eben das erste deutsche moderne Craft Beer gebaut, wenn man so will. Ja. Aber so von der Idee und vom Standard her waren die das eben vorher auch schon.
Ja. Ja.
Und vom Ausprobieren.
Und kann ich nur empfehlen. Und das Schöne, was ich bei denen finde, ist, die nummerieren ihre Biere. Also die haben zwar auch Namen, irgendwie so mein Aventinus und sowas, aber die haben auch gleichzeitig Zahlen. Das heißt, du kannst dir einfach Zahlen merken und weißt dann immer, welches Bier du kaufen willst. Das finde ich
Tab
eigentlich 5 ganz cool.
Oder Tab 6.
Genau.
Mhm. Ja. Ist ein bisschen wie bei Penfolds. Ne?
Ja, genau. Oder auch. Ja, genau.
Fassnummer. Tab-Nummer.
Ja. Bin. Und selbst waren wir denn unterwegs?
Nein, wir waren nicht unterwegs. Oh. Also ich war eigentlich damit beschäftigt, sozusagen mein Business aufzubauen, habe aber jetzt so die Freiheiten auch wieder Veranstaltungen zu machen. Also
du hast bei deinem normalen Dayjob gekündigt.
Genau, ich habe bei meinem normalen Dayjob gekündigt. Das hatte ich ja schon bei der letzten Sendung.
Mhm.
Da war ich ja gerade so 2 Wochen selbstständig sozusagen.
Ja.
Und jetzt bin ich schon 5 Wochen.
Und hat sich was verändert?
Ja, das hat sich sehr viel verändert. Das war ja auch die Idee dabei. Also nicht nur wieder freier zu sein in dem, was ich tue und wie ich es tue. Ich habe jetzt ein Büro, ein eigenes, in Ottensen, also so 6 Kilometer hier von zu Hause entfernt, eben mitten in der Stadt, mitten im Leben. Das hatte ich ja jetzt vorher nicht. Und was sich zum Beispiel verändert hat, was bei mir dringend notwendig war, dass ich mich wieder in Bewegung setze. Ja,
ja.
Und das mache ich eben buchstäblich und fahre halt in der Stadt nur noch mit dem Fahrrad.
Das ist geil, ne?
Ja, das ist total schön. Ich hatte vorher halt eine Jahreskarte von der öffentlichen Nahverkehr, was natürlich auch toll ist. Also ein Jobticket.
Mhm.
Und also ich bin so auch schon nicht mit dem Auto gefahren. Ja. Öffentlicher Nahverkehr ist ja manchmal auch eine Zumutung, also vor allem im Winter. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch total klasse, wenn man so eine Karte hat und in jeden Bus und in jede S-Bahn hüpfen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen. Ne?
Habe ich auch.
Aber jetzt mache ich das halt alles mit dem Fahrrad und muss eben auch nicht mehr oder nur selten darüber nachdenken, dass ich jetzt vielleicht mal irgendwie einen Bus brauche oder so. Ne?
Weil deine Distanzen kürzer geworden sind oder wieso?
Ich fahre auch quer. Ja, also meine Distanz hin und zurück zum Büro. Und das hat auch, also ich packe dann immer auch die Kleine nachmittags mit ein. Das heißt, die ist jetzt noch nicht so groß, dass die kann zwar mittlerweile Fahrrad fahren, aber noch nicht so, dass sie mit mir die Strecke fahren könnte. Das heißt, die packe ich hinten in den Anhänger rein dann nachmittags. Das ist dann nochmal so ein bisschen zusätzliche Bewegung für mich.
Mhm.
Das heißt, ich fahre schon mal diese, ich sag mal, 12, 13 Kilometer fahre ich am Tag sowieso schon. Das ist jetzt nicht viel, aber ich mache halt auch alles andere, was ich in der Stadt tue, mache ich mit dem Fahrrad.
Mhm.
Also die hat zum Beispiel jetzt im Moment Schwimmkurs, der ist dann nochmal 6, 7 Kilometer weiter weg. Und die 14 Kilometer mache ich dann halt auch und es ist auch egal, welches Wetter. Also das mache ich bei jedem Wetter eigentlich.
Kannst du jetzt, wo du nicht mehr für eine große Weinbude arbeitest, weiter diese coolen Reisen zu irgendwelchen Messen nach Norditalien und so machen? Also musst du jetzt selber zahlen, ne?
Nicht so einfach, ne? Also ich sag mal so, die Messen, die ich teilweise eben für Havesco gemacht habe, die jetzt natürlich nicht mehr, die müsste ich jetzt aus eigener Tasche bezahlen. Ich bekomme natürlich weiter Einladungen zu Weinreisen auch, also sozusagen, also die ich vorher auch schon bekommen habe.
Mhm.
Und da muss ich halt jetzt immer gucken, ob das irgendwie passt, weil die Einladung ist ja das eine, aber ich kann ja in der Zeit dann kein Geld verdienen und muss dann auch nochmal gucken, was ich überhaupt damit anfangen kann, ja, kann, ob ich das irgendwie auch gewinnbringend verwerten kann, sonst bringt mir so eine Reise letztlich ja jetzt nichts mehr, ne? Vorher war das irgendwie ein,
war halt egal, ja.
War so ein bisschen egal. Ich habe das dann für Havesco verwertet. Also ich habe dann eben Berichte geschrieben und das Blog gefüllt und so weiter. Das war schon alles gut, ne? Das ist jetzt halt nicht mehr ganz so einfach. Ja, aber ich werd im September trotzdem eine Tour machen, weil ich eben weiß, was ich daraus entwickeln kann. Weil ich dann Veranstaltungen sozusagen mit diesem Thema machen kann. Also da kommt schon noch was zusammen. Was ich aber eben gemacht habe jetzt letzte Woche war, dass ich hier in Hamburg im Witwenball, das ist so die meiner Meinung nach die schönste Weinbar, also das Restaurant und Weinbar, meine erste Veranstaltung gemacht habe mit Stefan Krämer, den du dir auch kennst, aus Auernhofen. Und das hat richtig Spaß gemacht, das war echt schön. Also das wird jetzt auch so eine kleine Serie werden. Ich werde gucken, dass ich einmal im Quartal zumindest da eine Veranstaltung mache. Und die war ausverkauft, obwohl der Stefan Krämer jetzt noch nicht so in der ersten Reihe steht, nicht so bekannt ist. Und obwohl es mitten in den Sommerferien ist hier in Hamburg, hatten wir trotzdem irgendwie volles Haus und das fand ich echt gut.
Ja,
schön. Und das werde ich im November wieder machen. Das steht jetzt sogar schon fest, irgendwie 9. November mit Julia Bertram und Benedikt Baltes. Mh. Ja, und so wird's dann weitergehen.
Ja, wir fahren im September, fahren wir mal ein paar Tage zu Christian Stahl gucken uns mal sein Weingut an.
Ja.
Und da müssen wir dann wahrscheinlich auch gegenüber, ne? War das doch genau gegenüber der Lage.
Ja, genau, haben
wir
auch
mal
getestet. Genau.
Mal gucken.
Ja, so ist es.
Da mal reinschauen. Ja, dann haben wir halt irgendwann November, Oktober, September, Oktober was zu erzählen. Ist doch auch okay. Ja. Fangen wir mit dem Trinken an. Ich bin sowieso komplett müde, weil diese Woche ist Sendewoche und ich habe festgestellt, abgesehen davon fange ich an, krank zu werden. Das ist auch toll. Jetzt demnächst habe ich Urlaub. Und ich habe festgestellt, dass also das Radio, was ich mittlerweile mache, das ist echt richtig anstrengend. So für den Kopf.
Du sagtest auch, du hast jetzt 3 Sendewochen hintereinander.
Ja, gut, das ist die 3. Woche. Total, ne? Ja. Aber auch so. Also ich merke einfach, dass ich, also so, als ich, weißt du, so, wenn irgendwie bei Fritz früher, da habe ich ja so ein bisschen rumgespackt und sowas, ne? Und da hast du halt auf einem ganz anderen Niveau deine Interviews gemacht. Aber jetzt ist es richtig harte Arbeit. Und ich merke wirklich, wenn ich abends nach Hause komme, also ganz ehrlich, so hart habe ich lange nicht mehr gearbeitet. Also es ist auch, wenn du so in der Redaktion sitzt, als Redakteur da arbeitest oder auch hier die CMS-Admin oder sowas, da hast du halt immer mal so die Möglichkeit zu sagen, so Kopf ist gerade bräsig, ich lehne mich 5 Minuten zurück und mache was anderes. Mhm. Das kannst du halt nicht, weil du hast da echt so hart 3 Stunden Vorbereitung, dann 3 Stunden Abwicklung und kannst dich da praktisch nie mal irgendwie rausnehmen oder sowas. Also hast du halt nur an so Tagen, wo du vielleicht mal 1-2 Sachen voraufgezeichnet hast. Hast du dann halt wirklich mal 20 Minuten mehr oder minder Leerlauf und kannst dir mal einen Kaffee holen gehen oder so. Und ich merke richtig, dass so abends noch eine Sendung machen, also abends noch einen Podcast produzieren, in den Radiosendewochen eigentlich nicht geht. Also jedenfalls nur unter größter Kraftaufwendung.
Kann ich mir vorstellen.
Jetzt, ich will jetzt nicht jammern, ne? Also mir geht's ja gut. Also, aber ich merke gerade, wie es total in so ein Loch falle. Ja, genau. Ja. Das heißt, ich muss jetzt auch wieder viel ausspucken, sonst bin ich sofort Hacke.
Ja. Und ich rede da ein bisschen mehr.
Ja, das kannst du ja machen. Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit, also wir sind ja in dieser Sendung im Roussillon. 3 Weine aus dem Roussillon. Wir haben einen Weißwein. Wir haben im Prinzip eine Mischung aus Weiß- und Rotwein, was ja sehr selten ist. Und einen Rotwein. Und wir fangen mit Weiß an, ganz klasse.
Eine Mischung aus Weiß und Rotwein. Hatte ich neulich ja auch schon mal. Der hieß Ulm. Da war ich bei, wie heißt er denn hier? Winnie. In Berlin, der geile Weinladen am
Sabine. Vinikultur.
Nee.
Holger Schwarz.
Ja doch, Vinikultur. Und hab irgendwie, ich weiß gar nicht, ein paar Flaschen Matassa geholt, meinen neuen Lieblingswein in Weiß. Und hab so ein bisschen rumgeflaxt irgendwie. Ne? Und ich hatte ja immer diesen Witz von wegen, in schlechten Kneipen gibt's halt Weißwein, Rotwein und gemischt. Und das verkaufen sie dann als Rosé. Und der meinte, ja, dann pass mal auf, da habe ich was für dich. Und hat dann tatsächlich eine Flasche rausgeholt, auch ein Naturwein, wo tatsächlich Rot und Weiß gemischt drin war. Und den haben wir neulich getrunken, der war extrem geil.
Ja, das trinken wir jetzt gleich auch, und zwar von Matassa, deinem Lieblingsweingut, Weißweingut.
Allerdings in Rot dann. Also der, kann ich nur empfehlen, der Ulm, ich weiß nicht mehr, von wem der war, Hammer. Also wirklich super.
Also Ulm wie Neu-Ulm?
Ja, du hast da auch von getrunken, das war auf der Party da in Friedrichshain. Da musst du davon auch ein Glas abgekriegt haben.
Auf der Party in Friedrichshain?
Ja, warst du da nicht? Bin ich jetzt blöd? Auf der Schluckparty, da warst du doch. Oder warst du schon wieder weg?
Achso, da war ich vielleicht schon wieder weg.
Scheiße.
Das kann sein.
Toller Wein. Muss ich nochmal eine Flasche von kaufen und dann müssen wir die mal köpfen. Also es ist wirklich beeindruckend. Noir
und Chardonnay ist da drin. Okay, ich gucke gerade mal hier so Vinikulturpreisliste.
Aha. Ist der teuer? Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Ich habe da so viel Zeug gekauft.
Ich finde es nicht. Wo steht's denn? War das französisch? Wahrscheinlich, ne?
Nee.
Nee, deutsch?
Also, wenn der Ulm heißt.
Ja, stimmt schon. Pinot Noir, schade, Weihnachts.
Nicht, aber gibt's das nicht mehr.
Warte mal, hier, ich komme so langsam dran. Ulm, Pinot Noir, schade. Domaine L'Octavin.
Ah, okay.
Ah, nee, das ist Jura.
Ach. Das ist Jura. Auch das noch?
Ja.
Das ist ja dann doppelt cool.
Ja.
Ja, nee,
genau, sowas. Und das war dann, also das sah dann rosé aus, oder wie sah das aus?
Nee, der sah schon rot aus.
Ah, okay, siehst du, das haben wir gleich auch im Prinzip, ne? Das trinken wir jetzt gleich auch. Nur, dass es eben aus dem Roussillon kommt. Mhm. Und eben von Tom Lube, also Matassa ist.
Ja, dann bin ich gespannt. Aber wir fangen.
Das ist sozusagen im Moment einer meiner Lieblingsweine.
Ich bin sehr gespannt. Also wenn der mich genauso wegflasht wie der weiße Matassa, der hat ja wirklich, der hat René Moss als meinen Lieblingswein abgelöst. Und von Moss trinke ich halt blind. So egal, gib.
Ja.
Ja.
Ja, schön.
Gut, wir fangen an mit Weiß.
Wir fangen an mit Weiß.
Okay, ich mache Atmo.
Genau. Also im Prinzip sind wir jetzt mit dieser Sendung so in einer meiner liebsten Regionen eigentlich angekommen. Mhm. Roussillon. Languedoc-Roussillon ist ja dieses große Gebiet, praktisch, wo es bei Sète am Mittelmeer den Knick macht, runter Richtung Spanien, ist eben voller Wein, voller unterschiedlicher kleiner Weinbaugebiete, und Roussillon ist halt ein größerer Bereich davon. Ne? Mhm. Und Roussillon hat liegt also hinter Perpignan im Prinzip, also so fängt so unter Narbonne an, zieht sich hinter und um Perpignan herum. Perpignan ist so die größere Stadt da, das ist schon praktisch kurz vor der spanischen Grenze. Es gibt ja einen, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, im Museum Ludwig in Köln gibt es den Bahnhof
von Perpignan. Das ist das einzige,
genau, von Salvador Dali.
Das einzige Dalí-Bild, das ich je im Original gesehen habe und wo ich auch bestimmt anderthalb Stunden davor gestanden habe und gedacht habe, boah, schon sehr
beeindruckend. Ich muss unbedingt mal, deswegen, als ich das erste Mal gesehen habe, ich keine Ahnung, wie alt ich war, vielleicht 14, 15 oder so, wusste ich, muss ich mal nach Perpignan, auch wenn es natürlich mit dem Bild irgendwie relativ wenig zu tun hat, aber ich fand schon den Namen so schön.
Oh, ich sehe gerade, nördlich von Perpignan ist Rivesaltes, ist das da, wo wir diesen uralten Wein her hatten?
Ja, genau.
Ah, cool. Der einzige Wein, den ich je getrunken habe, der älter war als ich.
Ja, echt?
Ja.
Du hast sonst noch keine Weine getrunken, die älter waren als du?
Nein, ich habe noch nie irgendwas getrunken, was, also ich bin 69er Jahrgang, das heißt, habe ich hier nicht.
Okay, ja, genau, das ist etwas oberhalb, und dieses ganze Gebiet ist halt zum einen bekannt für seine Süßweine, eben wie zum Beispiel Rivesaltes oder eben auch rund um Collioure, gibt es eben Banyul zum Beispiel, ja, ist schon mal ganz bekannt für seine Süßweine. Das ist irgendwie nur noch quasi 2 Kilometer von der spanischen Grenze weg. Und dann, wenn es so ein bisschen weiter ins Hinterland geht, dann kommen eben auch die, ich sag mal, so mehr so die normalen trockenen Weine. Und für lange Zeit war es vor allen Dingen eben bekannt für die Rotweine. Jetzt kommen so langsam, aber sicher eben auch Weißweine mit dazu. Und das Ganze wird letztlich geprägt durch vor allem spanische Rebsorten. Also das das ganze Gebiet war lange eben auch spanisch geprägt, ja. Also auch von der Sprache her, politisch gesehen, und all das, also vieles von dem, was wir da haben, Carignan zum Beispiel, werden wir gleich drin haben. Das ist eben Carignania aus Spanien. Mourvèdre. Genau, kommt letztlich wahrscheinlich aus Spanien und so weiter, ne? Also ganz viele.
Ja, da hat der Franzose halt wieder seine eigenen Worte für gemacht. Das macht er ja immer. Ja
gut, das machen sie alle, ne?
Stimmt auch.
Letztlich hast du ja auch.
Ja, aber nur beim Franzosen kann man sich drüber lustig machen. Das ist der Unterschied.
Ja. Wobei eben viele der französischen Rebsorten ja je nach Gebiet dann auch, keine Ahnung, und je nach Alter 20, 30, 40 verschiedene Synonyme haben. Mhm. Ja. Das Problem sozusagen für diese ganze Region, das war im Languedoc auch so, ist im Roussillon letztlich auch so, dass viel zu lange zu wenig Qualität erzeugt wurde, sodass insgesamt eben die und eben viel zu viel Wein, ja, also viel zu viel Tafelwein letztlich, minderer Qualität, und insofern ist eben die Anbaufläche extrem zurückgegangen. Also es gab Anfang der 80er gab es irgendwie noch knapp 60.000 Hektar etwa, und das ist heutzutage gibt es 24.000 Hektar. Mhm. Das ist schon heftig viel, also fast etwas weniger als 2/3 runtergegangen. Hat wahrscheinlich insgesamt tut es dem Anbau gut, aber für die einzelnen Winzer ist es natürlich schwierig, ne? Und da, wo wir eben jetzt sind mit der Domaine de Majas, die haben praktisch zu einem Zeitpunkt vor vielleicht 10 Jahren, haben die sich eben auch überlegt, aufzuhören oder eben einen ganz anderen Weg zu gehen. Also im Prinzip kommen die aus so einem kleinen Örtchen, wo es früher 10, 12 Winzer gab und mittlerweile gibt es eben, also die dann praktisch alles in die Kooperativen gegeben haben.
Mhm.
Und mittlerweile gibt es eben nun deutlich weniger. Ich glaube, es sind insgesamt heutzutage 3, die irgendwie ihre Weine selber vermarkten, was eben relativ schwierig ist. Und die haben sozusagen früher ganz normal Wein angebaut, wie alle anderen drumherum auch, hatten eben so keine Idee, also die hätten ganz gerne ökologisch zertifiziert gearbeitet, hatten aber niemanden, der ihnen dabei geholfen hätte. Und dann haben sie aber irgendwann gehört, dass ein junger Kerl aus dem Dorf seine Ausbildung bei Tom Lubbe von Matassa gemacht hat.
Mhm.
Und über den kam dann der Kontakt zustande. Die haben dann Tom Lubbe gefragt, ob er ihnen nicht helfen könnte. Und er ist dann sozusagen Berater dieser Domain geworden. Das heißt, wir machen sozusagen der erste und der zweite Wein sind sozusagen geprägt von dem Stil, den der Tom Lubbe da auf Matassa hat.
Mhm.
Ja, können wir mal reinriechen.
Jo. Ah, nee, muss man sich ja gar nicht vorher frei husten.
Wir hatten
null,
das ja schon mal.
Null Frucht.
Ja, genau. Wir hatten das ja schon sozusagen anfänglich bei Rocho dran, mit so ein paar ähnlichen Rebsorten schon an der Südrhone. Also dieser Rebsortenspiegel zieht sich ja von der Südrhone eben bis nach Spanien rein, so ein bisschen. Also wir haben jetzt hier Macabeo, das ist, eigentlich eine spanische Rebsorte auch, die eine der wichtigen Rebsorten bei Cava ist,
mhm.
aber auch im weißen Rioja. Dann haben wir Vermentino, das ist so Südfrankreich, Provence vor allen Dingen, aber auch ein bisschen Korsika, ein bisschen Sardinien und auch Italien. Und dann haben wir eben einen weißen Carignan. Also Carignan gibt's so ein bisschen wie bei Pinot Noir auch oder so, eben weiß und grau und rot eben. Ne?
Mhm.
Genau, quasi keine Frucht.
Keine Frucht, viel Stein. Ein ja. bisschen Feuerstein. Hm. Hat auch so ein bisschen was Gummiartiges.
Hat ein bisschen Gummi, ja. Feuerstein und Gummi, ne? Mhm. Das ist so ein bisschen so ein reduktiver Ausbau. Also
reduktiver Ausbau.
Genau, wo sozusagen während der Gärung oder später auch im Ausbau eben praktisch keine Luft reinkommt. Ne? Also sozusagen das Gegenteil zum Oxidierten. Ne?
Mhm. Und das erkenne ich woran?
Das sind ganz typisch diese so Feuerstein-Aromatik.
Ah ja.
Gummi. Abrieb, eben diese Zündplättchen, Aromatik, die man da drin haben kann. Also, dass viele im Geruch als, auch als Mineralität ansehen würden, weil es halt so ein Feuerstein-Feeling gibt, ne, in der Nase.
Mhm.
Das hat aber nichts mit Boden zu tun, sondern das ist wirklich die Art und Weise, wie der Wein ausgebaut wird.
Aber woher weiß ich denn dann, welcher Feuerstein vom Boden kommt und welcher nicht?
Du kannst Feuersteine vom Boden halt nicht riechen.
Ach so, okay.
Nie.
Verstehe. Ja. Also wenn, dann ist das immer der Ausbau.
Ja, okay. Ist immer der Ausbau. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir diese 3 Weine jetzt im Hochsommer irgendwie trinken, wenn draußen irgendwie
30 Grad sind, stattdessen sind 13.
Ja. Ja, genau. Das ist irgendwie scheiße.
Mhm.
Aber abgesehen davon mag ich einfach diese Art von Wein immer lieber. Das ist also diese weitgehende Abwesenheit von Frucht, die irgendwie ersetzt wird durch so eher herbere Noten, durch
ja, sowas.
Irgendwas, wo ja.
Und dieses leicht Bittere, was Stangensellerie hat, ist da auch drin.
Ja.
Also jetzt im Mund. Beispiel. Aber auch nur, wenn man es runterschluckt. Wenn man das ausspuckt, kriege ich das nicht mit. Der ist sowieso im Mund eher verhalten. Also ich hätte jetzt gedacht, dass da viel mehr kommt nach der Nase. Mhm. Ja, fies saftig ist er.
Genau. Fies saftig. Also schöne Säure, so Druck am Gaumen, auch ziemlich offensichtlich so dieses Salzige, was er hat.
Ja, absolut. Ja. Sagt der Chat übrigens auch. Salzig, mineralisch, würzig.
Genau, salzig, mineralisch, würzig.
Kräutrig. Bittermandel?
Mhm. Nee. Mhm. Bittermandel sehe ich jetzt auch nicht, aber kräutrig schon.
Bittermandel. Ey, noch nie einen vergiftet oder was?
Ja, und super, eigentlich ein super.
Oh, sehr schön. Ganz leichtes, trockenes Holz, schreibt der Chat. Okay. Das finde ich sehr passend. Mhm. Weißt du, so ein Balsahölzchen, was irgendwo rumliegt.
Genau, wo aber so ein bisschen Wasser draufgekommen ist.
Ja, genau, sowas. Ja,
genau. Und so langsam, finde ich, kommt in der Nase auch so ein bisschen Obst dazu. Ja. Also durch die, sozusagen durch die, durch dieses Zündplättchen durch, durch das Gummi durch, kommt so langsam so ein bisschen.
Nee. Bei mir nicht so, warte mal, ich mach mal das Glas voller, vielleicht liegt's daran. Ist ja das Schöne, wenn man so verkostet, da kannst du ja auch ruhig mal ein bisschen rumplempern. Das eigentlich tut's unglaublich weh, finde ich. Nee, Obst finde ich da nicht. Was denn für Obst? Olles Obst?
Ich bin mir noch nicht so sicher, also Kernobst irgendwie. Schon so ein bisschen.
Oller Apfel.
So ein gelber Apfel, ja.
Nee, habe ich gar nicht. Aber ich rieche ja auch schlechter als du. Ich bin auch wieder auf Cortison. Also ist eigentlich ein Wunder, dass ich überhaupt rieche.
Ja. Krass.
Aber geht. Also ich bin echt beeindruckt, wie gut das geht. Vielleicht war das auch beim letzten Mal der Geruchssinn, vielleicht war das gar nicht vom Cortison, dass der weg war, sondern von irgendwas anderem.
Okay.
Mal beobachten.
Ja.
Ich bin.
Aber es ging doch dann auch irgendwie dann.
Bei der Rosé-Verkostung? Nein. Ich hab da, ich glaube, drei Weine gerochen. Hm. Und was ich da gerochen habe, ist Wein. Das ist, was ich gerochen habe. Aber
geschmeckt hast du ihn schon, ne?
Aber auch nur minimal.
Okay. Aber den Rosé hast du nachgekauft, ne?
Du meinst letzte Sendung?
Ja.
Ach so, nee, ich dachte, du meinst die Rosé-Verkostung. Ja, den Rosé habe ich nachgekauft.
Ach, die Rosé-Verkostung, ja, nee, das war natürlich. Nee,
von der letzten Sendung das Zeug, da habe ich mir ordentlichen Karton bestellt. Also einen echt großen Karton. Weil die Liebste auch sagte, oh lecker, bestell mir was mit davon. Ja, dann habe ich einen echt großen Karton gekauft. Und dann habe ich getwittert, dass es das gibt und dass ich das für diesen Sommer am angemessensten finde. Weil ich dachte mir, das twitterst du erst, wenn du dich selber versorgt. Und den du da empfohlen hast, das war so ein teurer Rosé.
Ja, Vinodilische.
Vinodilische, genau. Den habe ich mir auch mal mitbestellt, aber nur eine Flasche. Also weil der kostet ja.
Und wie gesagt, das kostet halt über 30 Euro. Ja,
33 oder so. Das ist.
Aber der ist halt jeden Cent wert. Du musst ihn halt nur vorher, du musst ihm halt reichlich Luft geben. Also entweder du schüttest ihn in eine Karaffe ein, zwei Stunden vorher. Mhm. Ich habe den das letzte Mal doppelt dekantiert, zwei Stunden bevor wir den aufgemacht haben.
Doppelt?
Ja, einfach in eine Karaffe geschüttet und dann wieder zurück. Weißt du kennst ja diese, hast du doch auch so eine Karaffe, die.
Ach, dieser mit diesem komischen Flasche Stopfen draufsetzen. Oder so.
Ja, genau.
So, dass du eine Flasche auf dem Tisch stehen hast, die trotzdem dekantiert ist, ja.
Genau.
Sehr praktisches Tool.
Also das brauchst du für den Wein. Wenn du den so ins Glas schüttest, dann sagt er dir irgendwie überhaupt nichts.
Oh, gut zu wissen.
Also der muss einfach aufmachen.
Und dann habe ich noch einen roten von denen und einen weißen von denen.
Von Rochot dran oder von Vinodilice?
Vinodilice.
Ah, okay. Da bin ich auch. Ja, weiß ist auch super. Vigna di Milo oder so.
Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Ich könnte jetzt nachgucken gehen, aber das würde den Rahmen sprengen.
Ja, macht nichts.
Aber Obst.
Und von Rochot dran habe ich gestern und heute noch den, man mag es kaum glauben, aber den Merlot probiert für 6,50. Mhm. Erstens Merlot, so in der Preisklasse macht das irgendwie sehr, sehr selten Spaß.
Da fällt mir ein, dass ich mal wieder Sideways gucken muss.
Genau, hatte ich auch gedacht. Dann Merlot von der Südron, wo du auch denkst, was soll der da?
Ja, nein, ist doch du denkst das.
Ich denke das, ja. Okay, ich denke, was soll der da? Und dann war der total geil. Also total schöner Wein. Aha. Richtig gut.
Ja, für 6,50 also vor allen Dingen.
Quasi noch eine nachträgliche Roche dran Empfehlung. Ja, der macht einfach tolle Weine. Also, finde ich immer wieder klasse. Und den Merlot, jetzt zumindest diesen Jahrgang kannte ich noch nicht und der ist richtig schön geworden. Und das gleiche finde ich für die Weine eben von Majas. Ich habe die, kenne die jetzt auch schon bestimmt seit 6, 7 Jahren. Und das ist auch so quer durch die Bank, weiß, rot, rosé, auch in der teureren Preisklasse, das ist eigentlich immer alles total schön und verlässlich, finde ich. Genau.
Ja,
und das
aber Obst ist bei mir übrigens immer noch nicht angekommen.
Immer noch nicht angekommen. Ja. Nee, ich rieche es jetzt auch nicht mehr. Aber es ist so ein bisschen, also was mir rauskommt, ist so ein bisschen Tabak, vielleicht sogar so ein bisschen Dope, ne? So ein
Dope?
Ja?
Na, das nee. Wüsste ich aber. Warte mal.
So ist nicht viel, aber so ein bisschen ist da schon drin, finde ich.
Ach, ich weiß, was du meinst, ja, aber.
Es gibt ja, Weine, die deutlich mehr davon haben.
Ja, das ja, okay. Allerdings,
ja. Ja. Ja, und dann super zum Essen. Also das, finde ich, ist einfach auch ein Esswein sozusagen zu dieser ganzen südfranzösischen Küche.
Noch eine Anmerkung, alles, Anmerkung aus dem Chat. Ich schmecke Haselnüsse, sagt der Chat. Auch interessant. Und eine Frage aus dem Chat. Warum haben die Franzosen keine Schraubverschlüsse?
Ja, das muss man die Franzosen fragen. Also es gibt, das hat sich da irgendwie bisher nicht durchgesetzt. Also die sind ja in manchen Dingen so elend traditionell, dass das schon echt schmerzt manchmal, ne? Ja, die wollen es irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob es an den Konsumenten liegt oder im Wesentlichen an den Winzern selber, dass sie das irgendwie ästhetisch nicht haltbar finden, aber es setzt sich nicht durch. Ja. Also es ist wirklich ganz selten, dass du mal was findest. Ja.
Naja, wir werden es überleben. Wenn der Franzos das überlebt, überleben wir das auch.
Genau. Ja.
Ja. Was haben wir denn da noch zu erzählen? Haben wir noch was zu erzählen? Genau, über das Essen wolltest du noch reden, als ich dich mal wieder unterbrochen habe.
Genau, über das Essen wollte ich reden, weil ich finde, dass der Wein halt im Prinzip zu der ganzen Küche passt, die da unten eben gekocht wird. Also sehr viel mit Gemüse, eben sehr viel mit Kräutern wie Thymian und
Gemüse kann ich mir auch sehr gut vorstellen damit, ja. Fleisch eher nicht. Interessanterweise.
Ja, ich kann mir gut alles, was irgendwie Geflügel ist, vorstellen.
Ja, gut, ich wollte jetzt auch sagen, weißes Fleisch.
Ja. Ja, genau, weißes Fleisch.
Passt gut zu weißem Fleisch. Ja. Aber auch dann nur das, also wirklich sowas Mildes, aber so ein.
Was Mildes, ja. Also ein Rindfleisch.
Nee.
Aber Schwein oder so ginge schon, ja. Schwein.
Ach, ich war auf dem Festival am Wochenende. Techno-Festival. Und wir laufen da so rum, so, Hunger. Ich denke auf einmal, sag mal, ist das da hinten das Logo von Kumpel und Keule? Katrin so, ja. Lass mal gucken. Hingelatscht. Haben die auf dem Techno-Festival einen Burgerstand gehabt von Kumpel und Keule.
Okay.
Also die besten Burger, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Waren wir da eigentlich? Hast du den Burger schon gegessen?
Nee, ich habe den Burger noch nicht gegessen.
Du wirst umfallen vor Glück. Also wirklich den besten Burger, den ich je in meinem Leben gegessen habe.
So ein bisschen burgermüde mittlerweile.
Auf dem Festival.
Ja.
Das war wirklich toll. Und auch hier Jörg, der Chef, war da. Ich so, hey, was machst du denn hier? Erzähl. Und hat er so ein bisschen erzählt, wie viel 1000 Burger die da rausgehauen haben, was das für eine Arbeit war, das vorzubereiten, weil die natürlich ihre Burger Medium machen wollen. Ja, und die Hackfleischverordnung hat halt das Problem, dass wenn du tiefgefrorenes Hackfleisch hattest, dann musst du das durchgaren. Und das will der halt nicht, weil dann schmeckt's halt scheiße. Und dann sind die hingegangen, haben ein paar tausend Patties gemacht und die schockgefrostet. Und dadurch, dass die schockgefrostet sind, passiert da irgendwas mit dem Fleisch und dann darfst du sie wieder medium braten. Also es war schon wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, dann auf dem Festival einen Burger zu essen, der nicht irgendwie so war, sondern echt geil.
Und also auf dem letzten Festival hattest du doch auch irgendwie so einen guten Stand da.
Nee, das war beim Rammstein-Konzert in der Waldbühne.
Ah, okay.
Da gab's einen Burgerladen, Rega Burger hieß der. Das ist so ein Foodtruck, der tingelt so durch Berlin und schreibt dann immer auf Facebook, wo er als nächstes steht. Und die haben einen veganen Burger gemacht, der mich total von Socken gehauen hat. Und ich habe bisher noch keinen guten veganen Burger gegessen gehabt. Das war dann immer so bemüht und der war richtig geil und die haben deren Patty war halt nicht aus so hier Seitan oder Tofu, sondern aus einer Mischung aus irgendwie was irgendein Eiweißzeugs und schwarze Bohnen.
Okay.
Und den Patty daraus gemacht, das war sehr cool. Ja. Naja, Entschuldigung, aber ich ja.
Nö.
Wo waren wir denn? Ach so, wir waren fertig mit dem Essen, oder?
Wir waren eigentlich fertig mit dem Essen, ja. Also ich meine, was halt super passt, ist so diese ganze Riege an dem, was du da sozusagen vor Ort auch frisch aus dem Meer holst, ne? Kalamari und der ganze Krempel, ne? Also Tintenfische irgendwie finde ich, das passt alles gut. Mit Zitronen auf den Grill geschmissen. All das kannst du irgendwie total gut dazu nehmen. Alles, was irgendwie mit Orangen auch zu tun hat, so ein bisschen, ne? Wir hatten es ja letztes Mal Agrumen.
Agrumen, also, genau, ich erinnere mich.
Zitrone, Orangen, Grapefruit, alle also was sozusagen mit in die Soße oder einfach drüber gespritzt wird, das finde ich passt total gut zu solchen Weinen.
Mhm. Sehr schön. Was haben wir bezahlt für die Flasche? Weißt du das auswendig?
10,50.
10,50. Also auch nicht unbedingt für alle Tage, aber für jeden zweiten?
Nicht für alle Tage. Genau, für alle Tage ist dann eher Roche oder dran. Und für jeden zweiten oder dritten kann man so eine Flasche schon mal aufmachen, genau, finde ich. Ja.
Womit machen wir weiter?
Wir machen weiter mit Matassa
und Cume de Lola. Matassa. Wieder aufmachen. Ja, Matassa war ja wirklich die, also der weiße Matassa war ja wirklich die Entdeckung des, weiß ich nicht was. Also das war, also ich habe lange nicht mehr so Weißwein, also ich weiß noch, hatten wir so eine Wagner-Stempelphase, ja, wo wir recht viel davon getrunken, ich auch recht viel davon getrunken und auch immer gerne gekauft habe, weil ich auch festgestellt, ja, habe, dass ich Wagner-Stempel-Rieslinge blind kaufen kann. Die fand ich halt immer toll, egal was es für einer war. Und da, also ja, Wagner Stempel, dann halt unseren Lieblingswinzer aus Spey, Florian Weingart, den würde ich halt auch jederzeit blind kaufen, kriegst du nur nirgends. Und dann verließen sie ihn eigentlich auch schon. Also es gab halt nie so einen Weißwein, wo ich gesagt habe, oder einen Weißweinproduzenten, wo ich gesagt habe, kaufe ich, egal, gib her.
Ja gut, Florian Weingart kannst du halt direkt bestellen. Ne?
Ja, stimmt, das willst, ja. Aber ja, da will ich ja unbedingt mal hinfahren, mal wieder, allein der alten Zeiten willen. Und das wurde dann echt eigentlich mehr oder weniger abgelöst oder erweitert durch die Weine von René Moss, ja, nachdem wir da in Andaloire waren, die dieses Wochenende.
Ja.
Und seitdem bin ich auch bereit für Weine von René Moss einfach zu kaufen, so egal was da ist, ich nehme es, solange ich es mir leisten kann. Und das Ding ist jetzt wirklich abgelöst worden von diesem weißen Matassa. Also das hat, also und zwar regelrecht abgelöst. Also ja, das den finde ich so spektakulär, diesen Weißwein, dass ich...
Und das, du meinst die Cuvée Marguerite, die wir im Dezember in der Weihnachtssendung hatten, ne? Oder
nee, den du? Wir im Industry Standard getrunken hatten.
Ach so, okay.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, der teurere, ne?
Das ist einfach Matassa Blanc.
Matassa genau. Blanc, genau.
Ja, der kostet schon ein paar Euro.
Genau. Ich glaube, 27, 24, ja, irgendwie so. Also ja, ist schon ja, ziemlich teuer. Euro. Also ist jetzt halt nichts, ja, was du, den mache ich halt, also ja, da kaufst du dann halt zwei Flaschen von und da hast dann auch ein halbes Jahr davon, weil die erstmal nur rumstehen, weil du Angst hast, die zu trinken. Aber ja, das hat mich, ich bin nach wie vor vollkommen hin und weg, einfach vom Gedanken daran, diesen Wein zu trinken. Es ist sehr selten bei mir, ja.
Ja, cool.
Ja. Jetzt haben wir Roten, da bin ich mal gespannt. Ich mach mal
jetzt haben wir Roten.
Glas sauber hier.
Genau. Und das Witzige ist halt, dass er aus Grenache Gris, also im Prinzip, also vergleichbar mit Grauburgunder, ja?
Ja.
Also es gibt eben Grenache Rouge, Grenache Gris und Grenache Blanc.
Mhm.
Und der hier hat im Wesentlichen einen Anteil eben von grauem Grenache, von rotem Grenache und von Macabeo, also wieder von dieser Rebsorte, die wir vorhin schon im Weißen hatten. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei weiße Rebsorten und eine rote Rebsorte in dem Wein drin, was aus dem Ganzen dann automatisch praktisch ein Vin de Table macht, also im Prinzip ein Landwein oder ein Tafelwein.
Die Qualität versaut, nee, die Qualitätsbezeichnung versaut, egal wie gut die Qualität des Weines ist.
Ja, du darfst, genau, es gibt halt, also ein Qualitätswein in Frankreich, der muss immer bestimmte Standards erfüllen,
ja,
die Appellation, in der er wächst, eben vorschreibt.
Ja.
Und für Roussillon, oder das wäre dann Roussillon Village in diesem Fall, müsste halt eine bestimmte Rebsortenzusammensetzung drin sein. Ja.
Mhm.
Und dann eben auch eine bestimmte Hektarertrag und so weiter und so fort, eine bestimmte Ausbauart letztlich, die mehr oder weniger vorgegeben ist. Und da haben viele eben dieser, ich sag mal jetzt dieser bekannteren Winzer aus der Ecke keinen Bock drauf. Die sagen halt, wir wollen die Weine eben so machen, wie es uns gefällt. Und deswegen pfeifen wir eben auf die AOC. Das hat der bei Majas auch schon gemacht.
Mhm.
Da heißt der Wein einfach Côte Catalan, weil er eben auch diesen Regularien nicht entspricht, die dort eben in diesem Gebiet des Roussillon hätten. Und so ist es bei Matassa jetzt auch. Man macht halt normalerweise keine Weine aus roten und weißen Trauben zusammen. Ne?
Ich finde es ganz interessant, die Farbe, der sieht tatsächlich etwas verwässert aus.
Mhm.
Also da hat weder so ein Rosé, also kein dunkler Rosé, auch kein heller roter, der sieht wirklich aus wie ein roter, in dem man ein bisschen ja, Wasser gekippt hat. Ist witzig.
Ein bisschen, ja, genau.
Boah! Ja. Was macht.
Und boah, in dem Fall ist boah. Es sogar, ich habe.
Entschuldigung.
Noch mal, ja, ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist sogar nur ein Vin de France. Also quasi das einfachste an Bezeichnung, was es überhaupt gibt. Ja. Also ein Vin de France, da kannst du halt alles letztlich machen. Da kannst du auch Reben aus der Normandie, wo eigentlich kein Wein wächst, und Reben aus von der Rhone zusammen mischen, rot und weiß, wie auch immer du willst.
Ja.
Ne? Oh. Ja.
Tabak, was ist denn das alles? Meine ist Fresse Scheiß, ist der, das ist aber wirklich also irre
das
in der
ist halt
Nase.
Ex- ja, ja.
Boah. Kirschen, Tabak. Was sind das noch? Kirsche, Tabak und?
Das ist ein totales Parfum irgendwie.
Teer? Ist das Teer? Teer
finde ich jetzt gar nicht, nee.
Kirsche, Tabak.
Kirsche, Tabak,
Röschen,
Zwetschge.
Zwetschge, Zwetschge, sehr gut. Ja. Noch ein Orange Röschen dabei vielleicht?
Ist da wieder bei, also ja, so Orange ist oder Blutorange.
Agrumen meinst du?
Agrumen. Dann hast du eben auch so Kräuter, Garrick, so ein bisschen Garrick drin. Boah. Lavendel, finde ich, ist ein bisschen mit drin. Das ist schon sehr abgefahren, ne?
Das ist wirklich ja. Irre. So, was sagt der Chat? Diverse Noten von Apfelwein, Kirsche, Tabak, Hustensaft. Zigarrenkiste, sehr schön, Zigarrenkiste. Bankrei frisch gesägt, was auch immer das sein mag.
Bankirei ist so ein Edelholz.
Ah, Bankirei, so stimmt, Bankirei. Wir haben einen Tischler und in der Hörerschaft. Wow, jetzt bin ich mal gespannt, was der von dem Versprechen in der Nase noch hält, wenn du ihn im Mund hast. So. Extrem Tannin. Mm. Ich glaube, den will man auch mal so zwei Stündchen in der Flasche, in der Karaffe haben, oder?
Ich weiß nicht, ich mag das ja gerne so trinken.
Ich finde das also
dann, ich finde nicht, der hat nicht Tannin, der ist eher so ein bisschen phenolisch. Also, der hat ja keinen raues, grauen Gerbstoff, finde ich.
Also mein Mund ist komplett viel pelzig. Ich könnte jetzt nicht pfeifen. Guck.
Echt?
Okay, ich habe nur so getan.
Alles klar, okay.
Mhm.
Erstaunlich.
Ich glaube, da hätte ich mehr Luft drin gerne. Mhm.
Okay. Ja, lass mal einfach im
Ja, ich habe noch ein zweites Glas, da kippe ich jetzt einfach mal einen Schluck rein und lasse ihn stehen.
Glas stehen.
So. Was ist denn für ein Jahrgang? Der macht so einen sehr jungen Eindruck, auch 2014, nö.
Ja. Ja, das ist auch ein Wein, der jung getrunken werden möchte, würde ich sagen. Also ist jetzt nichts für die nächsten fünf, sechs Jahre. Ne? Also die großen Weine von Matassa schon, aber jetzt das sind im Prinzip jetzt die einfachen, die leichten, die saftigen, die frischen Weine.
Ja, saftig ist er auch. Ja.
Ja. Ja, Tom Lubbe, das ist eben der Weinmacher, der gehört jetzt mittlerweile eben zu den top angesagten Winzern von da. Also der bekannteste ist Gaubi, G-A-U-B-Y. Das ist der sozusagen diese ganze Appellation wieder so ein bisschen nach vorne gebracht hat. Und dann kam eben irgendwann Tom Lubbe an. Jetzt mittlerweile gibt's noch die Domaine de l'Horizon von Thomas Teibert und Joachim Christ, die auch einen tollen Job machen. Davon werden wir auch nochmal Weine trinken.
Mhm.
Aber ich würde sagen, im Moment so Tom Lubbe ist eigentlich der jetzt so ein bisschen so in dieser alternativeren Weinszene irgendwie der angesagteste ist im Moment, ne? Der da die Weine macht. Und wenn du das jetzt zum Beispiel im Glas hast, im Prinzip ja beide Weine, auch das Weiße, das ist halt das ist ja sehr heiß da, ne?
Mhm.
Also das ist eben wieder die Sache. Es ist eigentlich sehr heiß, sehr trocken. Es gab irgendwie jahrzehntelang im Prinzip immer nur ziemlich fette Weine, muskulöse Weine, auch viel alkoholische Weine, ja.
Mhm.
Zu spät gelesen und so weiter. Und das macht er halt komplett anders.
Ne? Ich wollte gerade sagen, also bei viel Hitze ist zu schaffen, sowas Frisches zu brauen. Brauen,
ja.
Auch schön.
Ja.
Ja.
Genau.
Ich finde jetzt mit ein bisschen Luft kommt was Pfeffer dabei.
Mhm. Genau, und er hat selber halt auch anders angefangen. Ich kenne auch Weine von ihm, also jetzt gerade die roten, die deutlich fetter waren, die deutlich schwerer waren, die mehr Holz hatten. Und das hat er als alles total zurückgefahren. Mhm. Also durch die Arbeit im Weinberg kann er früher lesen. Er hat praktisch relativ kurze Maischestandzeiten. Also der lässt das, also gerade die roten nicht so lange eben auf den Trauben häuten. Ja.
Was nennst du relativ kurz in Zahlen?
Ich weiß es bei den Roten nicht genau. Also ich würde sagen, die Weißen lässt er ein bisschen länger drauf, damit die eben so ein bisschen Gerbstoff kriegen auch. Und die Roten, die kannst du ja da unten, ist es ja wahrscheinlich üblich, die 3-4 Wochen irgendwie auf der Maische zu lassen, ja, mhm, in Saft. Und er macht es vielleicht irgendwie eine Woche oder zwei.
Okay.
So, vielleicht die Hälfte der Zeit. Und dadurch bekommst du halt natürlich irgendwie einen total anderen Charakter in den Wein, ne? Mhm. Und die haben halt alle Säure. Das ist halt das Schöne irgendwie dabei.
Der ist schön.
Und das Verrückte ist halt, also das Interessante am Roussillon ist eben auch, dass du, also das ist im Prinzip wie so ein riesen Amphitheater.
Ja. Ja.
Also unten sozusagen auf der Theaterbühne ist eben Perpignan und dann geht's so langsam hoch. Und drumherum sind halt mehrere Gebirgszüge, unter anderem eben die Pyrenäen. Ne?
Mhm.
Und also dadurch, dass du drei verschiedene Gebirge hast, die zu unterschiedlichen Zeiten sich auch aufgefaltet haben, hast du halt eine irrsinnige Menge an unterschiedlichen Bodenformationen, die praktisch hochgedrückt wurden, ja, ne, von drei verschiedenen Stellen, so dass du also zum Beispiel deinen Kalze, wo jetzt eben Matassa ist und Gobi und Domaine de l'Horizon, die ich vorhin angesprochen habe, da kannst du irgendwie 20 Meter weitergehen und du hast irgendwie ganz andere Böden wieder. Mhm. Und du hast halt Schiefer da, du hast Kalk da, du hast Sandstein da und so weiter. Also du kommst locker irgendwie da auf 40, 50 verschiedene Bodenformationen. Ne? Und das ist halt super spannend, weil du halt ganz viele unterschiedliche Stile auch machen kannst und ganz unterschiedliche Rebsorten anbauen kannst.
Mhm.
Also es ist eigentlich eine der spannendsten Weinregionen im Moment in Frankreich. Also gerade, weil sich eben das Ganze jetzt so nach meinem Geschmack eben auch in dieses frischere, saftigere eben entwickelt. Ne?
Wie lange werden die das noch machen können, wenn es immer wärmer wird?
Die suchen halt im Moment schon auch Weinberge, die halt weiter oben liegen. Also Majas zum Beispiel liegt schon weiter oben, aber du kannst halt auch noch weiter hochgehen. Ja, irgendwann ist natürlich Ende. Also irgendwann ist überall zu Ende.
Ja, klar.
Also in ganz vielen Anbaugebieten, auch in Spanien, also Rioja zum Beispiel, suchen die Winzer irgendwie nach höher gelegenen Weinbergen. In Kalifornien zum Beispiel versuchen sie auch noch weiter hochzugehen. Überall da, wo es eben immer heißer wird. Ne?
Hm. Ja. Ja, dann trinken wir halt in 200 Jahren Wein aus Skandinavien.
Müssen wir ja nicht mehr.
Oder Saale Unstrut, ja, geht ja immer. Ja.
Nee, aber das wird halt irgendwann kommen,
ja,
genau. Also ich meine, Deutschland, sagt man halt, würde erst nochmal profitieren, nur wenn man sieht, wie unstet das Wetter wird. Also
ja,
es ist ja nicht nur Erwärmung, es ist halt Änderung, Wandel tatsächlich. Und das Wetter wird immer unsteter, es gibt immer mehr.
Ja, die Meteorologen sagen halt, es gibt nicht mehr Unwetter, aber die Ereignisse sind heftiger, die Einzelereignisse.
Ja, ja, genau.
Das heißt, sie zerschrotet das im Zweifelsfall einfach mal auf einen Schlag eine komplette Ernte, ne?
Genau, und das, ja, passiert halt, irgendwie hat man das, also jetzt in den letzten Jahren, gibt's einfach immer mehr Probleme.
Mhm.
Das mag sich auch irgendwie wieder relativieren in den nächsten Jahren, aber wer weiß. Also die letzten Jahre waren schon viele Winzer echt gebeutelt. Ne?
Mhm.
Und natürlich nicht nur hier, also in Österreich auch ziemlich stark, auch in Frankreich in vielen Gebieten, die halt teilweise halt totale Ernteausfälle haben und das vielleicht schon 2-3 Jahre hintereinander, ja, und dann machst du halt irgendwann dicht. Ne?
Ja, fängst du irgendwann an, Schnaps zu brennen, da bist du ein bisschen sicherer dran.
Ja.
Der Chat sagt, Spearmint, auch interessant. In der Nase, nasse, verrauchte Balkoncouch. Meine Zunge ist stumpf trocken, geschmacklich, okay, Bitterschokolade. Da muss man was Fettes dazu essen. Ein Kotelett?
Kotelett würde bestimmt gehen, ja. Klar, auf jeden Fall.
Schön mit Schwarte dran, so, ja.
Also ich würde auch fetteren Fisch essen, ja, zum Beispiel. Hm. Ich würde mit dem Wein auch auf jeden Fall fetteren Fisch essen.
Hm.
Und eben auch alles, was irgendwie auf dem Grill lag.
Ja. Jetzt habe ich Bock auf ein Kotelett, dazu. Verdammt.
Ja, schön noch mit Filet dran.
Naja, wie ein Filet? Hm. Am Kotelett?
Am Kotelett, ja. Kriegst du auch mit Filetstück dran.
Ah ja.
Ist auch nicht schlecht.
Habe ich auch noch nie gehabt.
Ah, okay.
Ich habe sowieso, Kotelett habe ich ja jahrzehntelang verachtet.
Echt?
Ja.
Das ist ein schwerer Fehler.
Das ist ein absolut schwerer Fehler, habe ich jetzt auch gelernt.
Du brauchst halt das richtige Schwein dafür, aber wenn du das richtige Schwein hattest, dann ist es halt wirklich gut. Ja, du hattest das auch vom Kumpel.
Ich hatte das von Kumpel und Keule und das kostet halt noch nicht mal was. Da kosten halt das Kilo 25 Euro, was natürlich nicht billig ist. Also klar, kriegst du es im Aldi billiger, aber
Fleisch wollen wir ja auch nicht.
Genau. Und das hat mich jetzt so zum Kotelett gebracht. Allerdings traue ich mich auch nicht, irgendwo anders Kotelett zu kaufen als bei Kumpel und Keule. Wo allein die Schwarte war so geil, dass wir uns um das Fettige gestritten haben und das Magere war uns erstmal egal. Das war echt schon echt abgefahren.
Ja, das ist schon bitter.
Ja, man könnte auch einen brachialen Käse dazu essen oder Makrelenfilet. Sagt der Chat, also ich habe da ja nicht, ich kenne mich Makrele ja nicht aus.
Makrele geht auch, ist halt auch fett genug.
Ja. Makrele geht eh immer. Nächster Wein. Mit dem wunderbaren Namen Clos de Lum.
Clos de Lum, das heißt Ulmenhain.
Ulmenhain.
Ja. Ja, ich habe Clos de Lum, also ich mag unglaublich dieses Etikett, dieses grün-schwarze finde ich total schön.
Wobei man, ich finde, bei dem Etikett erwartet man eher einen Weißwein.
Ja?
Hm?
Okay.
So, der ist jetzt auch richtig rot wieder, ja.
Ja, der ist richtig rot. Das ist ein klassischer, im Prinzip halt ein klassischer Rotwein aus dem Roussillon Village. Caramani ist sozusagen die Ortsappellation, also Village heißt ja immer, dass es eben sozusagen, das ist wie so Ortswein, ne? Wir haben ja Gutswein, das ist die untere, dann Ortswein und dann nochmal Lagenweine sozusagen. Das ist hier auch so ein bisschen so, machen wir ja an den Côte d'Iron auch, Côte d'Iron Village. Und hier eben auch Caramani ist die Ecke und das sind im Wesentlichen eben Kalkböden, auf denen der Wein wächst. Und kennengelernt habe ich Clos de Lum irgendwie in Brüssel.
Mhm.
Und weil es in Brüssel echt auch sehr, sehr gute Weinläden gibt, die eben schon vor 5, 6 Jahren irgendwie Weine hatten, hinter denen ich her war, die du in Deutschland nirgendwo bekommen hast.
Aha.
Und so war das eben bei Clos de Lum dann auch. Also da bin ich wirklich auch nach dem Etikett gegangen, da habe ich gedacht, oh, das ist hübsch.
Kofik.
Das nimmst du mal mit.
Sieht gut aus,
genau.
Kofik.
Genau. Und dann bin ich auf der Raw. Also dieser Naturweinmesse in London vor 4 Jahren wieder drüber gestolpert. Also quasi über die Besitzer. Und also über Eric Monet und Léa Monet, das sind die Besitzer dieses Weinguts, die sich witzigerweise, also er ist Franzose und sie kommt eigentlich aus Brasilien. Und die haben sich in Berlin kennengelernt, witzigerweise. Wo beide gearbeitet haben und er war irgendwie Ingenieur und die sind dann halt irgendwann da runter ins Roussillon und haben da 1995 angefangen eben Wein zu machen. Mhm. Super nette Leute, ganz liebenswert finde ich, ganz nett und mich haben die Weine irgendwie von Anfang an irgendwie sehr angemacht. Ich fand die immer sehr schön, weil die so letztlich so ein bisschen still und leise sind.
Ja,
aber eben darin irgendwie sehr nachhaltig,
okay.
Finde ich. Also es ist
still und leise finde ich in der Nase zumindest. Mhm. Ich habe jetzt nach dem anderen ist es sowieso schwer, irgendwas zu riechen.
Ja, der andere ist total expressiv und das hier ist irgendwie tatsächlich still und leise. Den hattest du auch schon gestern aufgemacht, oder?
Den hatte ich schon gestern aufgemacht, aber nur aufgemacht und Stopfen drauf und wieder hingestellt.
Ja. Die haben im Moment das Problem, also mittlerweile sind sie ja bei Vin Naturel gelandet. Hat irgendwie lange gebraucht, bis sie irgendwie einen vernünftigen Vertrieb in Deutschland hatten. Jetzt haben sie tatsächlich das Problem, dass denen die ältesten Weinberge in einer Nacht- und Nebelaktion von irgendwelchen Irren kaputt gemacht worden sind.
Wie?
Also ja, das kommt irgendwie immer wieder vor. Also ich kenne es vor allen Dingen eben aus Languedoc-Roussillon, dass Winzern irgendwie Erfolg geneidet wird oder so. Ich kenne es von einem anderen Weingut oder von zwei anderen Weingütern, wo nachts eingebrochen wurde und alle Fässer aufgemacht wurden. Hier bei Clos de Lum ist es also mindestens so brutal, weil halt die der Weinberg mit den ältesten Rebstöcken über Nacht quasi gerodet worden ist.
Ach du Scheiße.
Mhm. Und zwar Anfang dieses Jahres war es, glaube ich.
Aber wie asozial, ja, ey. Das total. Ist ja ungefähr so, wie im Handwerkers Werkzeug zu klauen. Das macht man doch auch nicht.
Ja. Nee, das ist halt, also der Erik sagte halt auch, also wenn das, wenn wir jetzt irgendwie noch mal ein oder zwei schlechte Ernten haben, ja,
ja.
Und das passiert da halt auch, also es ist auch da ist, obwohl es im Prinzip relativ durchgängig trocken und heiß war, sagen wir mal, hast du auch da mehr Wetterveränderungen als früher, ne?
Mhm.
Und das heißt auch eben so partiell auftretende Starkregen, auch Hagel, wie auch immer, ja, was da runterkommt. Also die haben eben auch nicht mehr durchgängig gute Jahre. Und er sagte, wenn das irgendwie, wenn wir irgendwie noch ein oder zwei solche Rückschläge haben, dann müssen wir irgendwann zumachen, ne? Dann müssen wir Schluss machen. Das kriegen wir halt nicht hin.
Ich bin ehrlich gesagt immer noch empört, wer sowas macht. Also sowas verstehe ich nicht.
Ja.
Also weil was sind das Konkurrenten oder sind das so irgendwie so genauso so wie Pferderipper, die so rumrennen und irgendwie Wein doof finden? Also so was weiß ich, antialkoholische Armeefraktion oder sowas?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay. Also ich weiß nicht. Ich müsste noch mal nachhorchen, ob sie die gefunden haben. Bei einem anderen Weingut, Pêcheredon, fällt mir jetzt ein. Ja, genau, da haben sie irgendwie quasi die besten Weine irgendwie bei den besten Weinen die Tanks halt aufgemacht. Ne?
Mhm.
Da waren halt zwei Ernten weg. Also von den guten Weinen eben zwei Jahrgänge irgendwie total weg. Ne?
Zum Kotzen.
Das ist halt schon bitter. Ne? Also es kommt immer mal wieder vor, dass auch hier in Deutschland, dass in Weinbergen, die so ein bisschen abgelegen sind oder so, nachts irgendwie mit dem Vollernter durch die Weinberge gefahren wird und geerntet wird. Ja. Mhm. Das passiert tatsächlich auch.
Also praktisch die Trauben geklaut werden.
Genau, Traubenklau. Ja.
Okay, da kann man ja noch mit leben, aber wenn dir dann wirklich die komplette Grundlage zerstört wird. Genau,
aber eben tatsächlich die Weinberge zu kappen sozusagen, die Rebstöcke zu kappen, das ist schon brutal. Ja.
So. Ja. Ich habe Probleme, einen Geruch festzumachen.
Also ich finde Holz, auch wieder so ein bisschen feucht gewordenes, trockenes, altes Holz. Graphit auf jeden Fall, so ein bisschen Bleistift. Also
ja,
so ein
bisschen, ja, sehr, ja. Hm?
Ne? Graphit, ja. Und Zedernholz zusammen sozusagen.
Stimmt, Bleistift, das, ah, super.
Ganz trockene, bittere Schokolade. Ja, so eine 90-prozentige Schokolade, die so ein bisschen aufgerieben wurde, finde ich.
Sagt der Chat auch, Gewürze, Schokolade und Rauch.
Ja, rauchig finde ich ihn auch. Genau.
Aber Bleistift passt wie Faust aufs Auge, das ist ja geil.
Und dann hast du, also das Witzige ist, finde ich so, also das Erste, was mir durch den Kopf geht, wenn ich den Wein rieche, ist, er ist trocken. Ja?
Mhm.
Während er davor halt saftig war, schon in der Nase,
ja,
ist das hier eher so trocknend trocken.
Ja,
also eben dieses trockene Holz, diese trockene Schokolade, Graphit, Pulver irgendwie, ja, Gesteinspulver, irgendwie was mit dabei ist. Und dann kommt aber ganz hinten raus in der Nase, finde ich, schon so eine leichte Süße, irgendwie wie von so einer Brombeergelee oder sowas.
Der gefällt mir sehr gut und ich kann nicht sagen, warum.
Vielleicht, weil er in sich sehr stimmig und harmonisch ist.
Mag sein. Also ich bin nach wie vor nicht in der Lage, da irgendwie so eine Geschmacksrichtung rauszukondensieren, irgendwie, wie bei den anderen. Aber der ist irgendwie schön, ja. Wie du sagtest, weil der so still und leise ist, ne?
Ja, der ist still und leise. Der ist saftig, aber eben auch nicht voluminös.
Mhm.
Eben auch sozusagen das Gegenteil wiederum von Überreife, ne?
Mhm.
Das ist, also wenn man es weiß, dann kann man auch nachvollziehen, dass die Rebsorten, die Reben eben auf Kalkböden stehen.
Kommt daher dieses Kältegefühl im Mund?
Ja, genau, dieses kühle, dieses kühle, etwas steinige, etwas karge auch, ne?
Mhm.
Genau. Das kommt noch zusätzlich ein bisschen durch die Hauptrebsorte, eben durch Carignan. Die trägt sowas auch. Die hat auch sozusagen, finde ich, in ihrer Gerbstoffstruktur so ein bisschen sowas. Genau, dann hast du eben auch so ein bisschen vom Gerbstoff dieses Trocknende im Mund auch wieder, aber nicht stark, ne? Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie allzu pelzig wäre oder so.
Ja, wenn man so ein bisschen, wenn man gut gurgelt, dann kommt's halt doch an.
Ja, ja, schon. Und alles andere, finde ich, was er hat, ist da, also diese Frucht und auch dieses etwas Schokoladige wieder, aber es ist halt alles so, das fügt sich alles so schön in sich zusammen und ist irgendwie...
Und ist trotzdem sehr dicht.
Ist also, trotzdem sehr dicht gewoben.
Ja, genau. Genau.
Ja, ja.
Ja. Ah, sehr spannend.
Ja, gefällt mir sehr gut.
Und das ist jetzt nicht, also das Paket für diese und die letzte Sendung war jetzt nicht sonderlich teuer, oder? Das waren 6 Flaschen, 60 Euro oder sowas, oder?
Wenn ich mich nicht täusche. Also der kostet jetzt 14,50 Euro. Mhm. Das, was ich jetzt für die Qualität von dem Wein eben auch absolut okay finde.
Ja, wir schaffen das ja sowieso noch, die Hörerschaft dahin zu agitieren, dass sie es okay, völlig okay findet, mal 15 Euro für eine Flasche Wein hinzulegen. Also das irgendwann kriegen wir die Leute dazu.
Ja, also der teuerste ist tatsächlich der Cumin de Lola, also der, den wir da vorgetrunken haben. Mhm. Da zahlst du halt auch den Namen Matassa irgendwie mit.
Ah, okay.
Ja, bestimmt irgendwie 2-3 Euro. Das ist einfach so, das ist mittlerweile einer der Winzerstars in Südfrankreich, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und der könnte den Wein wahrscheinlich auch für 14 Euro oder 13 Euro anbieten, aber das ist auch okay. Finde ich echt mal, dafür macht er einfach auch einen guten Job. Und das, was die da tun, ist halt sehr aufwendig,
ja.
Das muss man einfach sagen.
Weil naja, und man kauft es ja auch nicht jeden Tag. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag, also nur weil ich sage, ich finde es unproblematisch, eine Flasche Wein für 15 Euro aufzumachen, heißt das nicht, dass ich mir jeden Tag eine Flasche Wein für 15 Euro aufreiße. Aber ist jetzt halt auch nicht so, dass ich irgendwie mich davor scheue, sie aufzumachen und mir denke, so, ich heb die für was Besseres auf oder so. Natürlich bin ich auch froh, wenn ich für 6,50 einen schönen finde. Also das ist mir natürlich auch lieber. Ne?
Ja, also geht mir auch so. Das ist wie beim Fleisch halt. Ne? Ja. Also wenn du dann Fleisch halt bei Kumpel und Keule kaufst, dann, also bei mir wäre das dann so, und ich habe halt einen entsprechenden Laden hier, dann heißt das halt für mich, dass ich eben nur einmal die Woche Fleisch esse.
Genau.
Ja? Dafür aber dann eben auf dem Qualitätsniveau. Und für Wein gilt für mich das Gleiche mittlerweile. Ja? Also ich habe früher relativ täglich Wein getrunken. Und das ist dann immer weniger geworden. Und damit hat sich dann aber auch der Preis ein bisschen erhöht. Ne? Das, also das bedingt sich so ein bisschen auch. Ja.
Chat, Nachricht aus dem Chat. Also ich gebe auch mal 15 Euro für eine Flasche Wein aus, aber in dieser Reihe, also für den Flaschen, haben mich eher die Weine in der 5-7-Euro-Kategorie dadurch beeindruckt, wie viel für so wenig Budget geht. Mhm. Aus der Kategorie, was alles geht, wenn man es richtig drauf anlegt.
Mhm. Das stimmt, ja. Also dafür ist Roche dran, eben ein gutes Beispiel, aber eben auch, was wir auch hatten, Schwedhelm oder letztes Jahr eben Petri, ne, der Cuvée Madeleine oder so. Das sind, aber da musst du halt auch gut nachsuchen. Ne?
Ja, das kriegst du wahrscheinlich als Laie nicht hin, oder?
Das kriegst du als Laie nicht so gut hin. Das sind, also dafür musst du dann letztlich schon viel probieren und so, wie jetzt Petri eben mit den Weinen, das war halt für mich auch ein Zufall, ne? Da bin ich ja hier über so eine Veranstaltung gelaufen, habe die Weine eben probiert und bin dann eben relativ zum Schluss bei Petri gelandet und habe dann diese Cuvée Madeleine für die 5,90 oder so die Flasche, ne? Fand ich halt sensationell, ne? Und nee, das passiert nicht alle Tage. Und deswegen sind eben auch so Weingüter wie Roche dran, die findest du eigentlich selten, ja. Also so ein Merlot, eben, den wir jetzt nicht in der Sendung hatten, aber ich jetzt eben die Tage probiert habe für 6,50 oder eben der eigentlich alle, auch gerade die einfachen Weine von Roche Audran, das ist halt, also wenn du dann auch noch weißt, mit wie viel Aufwand die letztlich arbeiten,
ja.
Dass es eben wirklich im Prinzip reine Handarbeit ist, dass die sehr, 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 sehr viel Weinbergs- und Bodenbearbeitung machen und so weiter, dann ist es wirklich toll, ne? Dass du so Weine für das Geld bekommen kannst. Ja. Die einfach einen ganz anderen Charakter nochmal in die Flasche bringen können, als eben normalerweise ein 6,50 Wein, der eben mehr oder weniger mechanisch hergestellt wurde. Ne?
Das maschinell. So. Ja, Industriewein.
Ja. Genau, und hier ist es dann nochmal ein bisschen aufwendiger vielleicht als an der Südrhone oder Vaucluse, wo Roche Audran eben ist, weil es da insgesamt noch ein bisschen flacher ist. Hier hast du halt, hier geht's dann schon in die steileren Lagen hinein. die Weine sind eben auch, oder die Rebstöcke sind teilweise, je nachdem wie alt die sind, stehen die relativ weit auseinander. Ja. Da kannst du auch gar nicht maschinell arbeiten. Ja. Also die die alten Weinberge da, die sehen so aus, als wären die Rebstöcke da irgendwie zufällig gepflanzt worden.
Schön.
Ja. Weil du da teilweise irgendwie 5-6 Meter Abstand von einem.
Warum haben die das? Also brauchen die das oder ist das halt so, weil ja, ist halt so.
Das ist einfach so. Okay. Also die haben, glaube ich, einfach auch früher da eher so um große Steine rumgepflanzt und so, ja. Die haben, ja. Und es ist halt alles auch Buscherziehung, also eben nicht wie jetzt ein deutscher Weinberg, ne, alles schön an Pfählen und in Drahterziehung, sondern die stehen da einfach in Buscherziehung rum.
Ne? Was heißt das? Buscherziehung, die werden einfach wachsen gelassen.
Ja, die sind relativ niedrig, das ist an der Rhone auch schon so. Und zum Beispiel am Ätna, wo du jetzt diesen Vino Didice und Konsorten eben hast, da ist das auch so. Die sehen aus wie so Kopfweiden, so ein bisschen manchmal in klein. Ja. Also die sind relativ kleinwüchsig, also die werden so beschnitten, dass sie halt klein sind und dann eben eher wie ein Busch aussehen. Ja. Während unsere Rieslingreben, die wir hier so haben, oder Burgunderreben, die haben ja eine bestimmte Erziehung, wo dann eben die sozusagen die Augen, wo dann die quasi nachher die Trauben raus dranhängen, die werden halt nach einer bestimmten Art und Weise erzogen und dann eben an Drahtrahmen festgemacht. Mhm. Also das sind eigentlich eher schlanke, relativ hohe Rebstöcke. Mhm. Ja, ja, und die da sehen eher aus wie so knorzige Kopfweiden.
Oh. So, jetzt,
das hat so ein bisschen was damit zu tun, mit Winden zu tun. Also die sind so ein bisschen in sich windgeschützter und so weiter. Ne?
Mhm. Ja. Ich probiere jetzt nochmal den Matassa, den ich die ganze Zeit hier habe stehen gehabt.
Ja.
Oh, da geht nochmal was. Der verliert in der Nase diese Ruppigkeit. Der hat ja sowas, hier bin ich. So, und das verschwindet.
Ja.
Zugunsten von viel. Ja, auch sowas Pflaumiges.
Pflaumig, aber auch immer noch dieses Tabakige, finde ich ganz stark, ne? Das ist ein sehr, sehr eigener, markanter Duft, finde ich.
Und er verliert die Pelzig. Oh, die Pelzigkeit verliert er und wird noch was frischer im Mund auch.
Ja, genau. Noch kühler, noch frischer, noch saftiger.
Mhm.
Noch stärker so in diese blutorangen Richtung, finde ich. Mhm. Super.
Ja, also ich muss sagen, diese und die letzte Sendung, das ist echt beeindruckend, was du da rausgekramt hast.
Danke.
Also echt.
Ja, finde ich
auch. Also war jetzt kein Ausfall dabei. Also ist halt.
Nee, hatten wir aber auch schon länger nicht.
Ja, aber war halt immer so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, nee, ist nicht so ganz meins oder das ist mein eindeutiger Favorit oder sowas. Aber ja,
das stimmt.
Das habe ich jetzt gerade gar nicht. Also ich habe eben wirklich erwogen. Oh, ist ja saftig. Ich habe eben wirklich nochmal erwogen, mir einfach noch ein paar von diesen Paketen beim Händler zu bestellen, in der Hoffnung, dass er nicht merkt, dass ich das mache. Also,
Ja, finde ich auch. Also, und es sind halt auch alles, es sind eben auch Weingüter, wo diese Weine jetzt nur exemplarisch für das Sortiment stehen.
Ja.
Also ich würde sagen, egal was du von denen kaufst, das ist alles, also ich habe von denen noch keinen schlechten Wein getrunken. Und das sind ja im Prinzip quasi die Einstiegsweine. Ja.
Ja,
ja, also es gibt zu diesem Cume de Lola Rouge gibt's auch einen Blanc.
Mhm.
Also im Prinzip das, was du als Matassa Blanc trinkst, nochmal ein bisschen leichter und frischer.
Mhm.
Also bei Matassa Blanc ist Grenache drin, in dem Cume de Lola Blanc ist halt Muskat drin. Der ist so ein bisschen wie diese Cuvée Marguerite, die wir im Dezember hatten. Also so ein bisschen blumiger, duftiger. Aber auch sehr schön. Und auch Clos de Lume macht auch einen weißen, den ich sehr, sehr schön finde. Also, ja, kann ich tatsächlich durch die Bank weg nur so empfehlen.
Jetzt nach den roten fällt der Majas ein bisschen ab. Aber ja. Das muss er vielleicht auch, ne?
Ja, da hält er nicht so gerne. Es ist ja auch eher ein bisschen zurückhaltenderer Wein. Mhm. Ist nicht so expressiv wie die anderen beiden. Also vor allen Dingen nicht wie der Cume de Lola.
Ja. Was machen wir in der nächsten Sendung? Weißt du das schon?
Ich habe mir ehrlich gesagt noch ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe ein paar Ideen, aber müssen wir irgendwie quasi übers Blog machen.
Ja, dann machen wir das übers Blog. Das sollten wir ja hinkriegen. Aber haben wir ja auch schon mal geschafft. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einen saufen.
Genau, schönen Sommer noch.
Genau. Wir sprechen uns wieder
nach den Ferien.
Ja, nach den Ferien. Also frühestens Mitte September wird das werden. Wenn denn überhaupt Terminankündigungen gibt es dann wahrscheinlich als erstes bei Christoph im Blog, originalverkork.de. Ich verkacke dann wieder die Terminankündigung, bis Christoph mich fünfmal darauf hingewiesen hat und schreibt dann zwei Wochen vorher in meinen Blog, vrint.de, wo an welchem Abend diese Sendung stattfindet. Ja, also lest einfach originalverkork.de, da lernt ihr auch was über Wein und da lernt ihr auch, wann die nächste Sendung stattfinden wird und was das für Weine sein werden. Bis dahin, vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit und den Chattern für die Teilnahme. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.